Nee, wenn wir nichts sagen, können wir auch nichts testen. Ah, sehr gut. Läuft.
Läuft schon?
Ja, läuft.
Oh mein Gott.
Aber wir haben ja wieder Service-Tweet bekommen. Wir wissen genau, welche Ausgabe wir heute besenden werden. Versenden werden.
Haben wir?
Ja.
Ja.
Wir haben den freundlichen... Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, wer anfangen muss, damit wir dann auch die richtige... oder soll ich es dir einfach sagen?
Ja.
Die 14.
214, ja, nehme ich an.
Dosenfischen.
Der Podcast.
Aus dem Zwischen den Küchenstudio.
Ausgabe.
214.
So ist es.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Genau.
Wir haben es uns im Zwischen den Küchenstudio gemütlich gemacht. Bisschen Kaffee, bisschen Mate und ein bisschen Marmite. Kennst du eigentlich Marmite?
Ja.
Cooles Zeug, oder? Mm,
mit großem Löffel.
Ja, na klar, das wird gelöffelt.
Okay.
Man liebt es oder man hasst es.
Das ist schon brutal.
Das ist so ein Hefeextrakt, total salzig. Kann man Brühe draus kochen, kann man sich aber auch auf Toast schmieren. Oder eben mit dem großen Löffel löffeln.
Ja, neben mir ist eher so nach süßen Dingen.
Oh, verdammt. Kann ich gerade nicht mit dienen.
Also ich weiß, wo was wäre.
Müssen wir noch aufbohren. Das geht so noch nicht.
Prost. Ja, genau, Prost. Satz des Tages ist einfach nur, oh mein Gott.
Das hat welchen Hintergrund?
Och, das würde jetzt zu weit führen. Das ist einfach nur so.
War ein langer, anstrengender Tag einfach nur.
Das auch, ja. Ein Tag. Und dann kam auch noch ein Paket.
Ja, so ein großes hast du mitgebracht. Warte mal. Wir können ja mal. Ich muss ja. Darf ich aufmachen?
Ja, darfst du.
Ja, du hast ja schon mal so ein bisschen angerissen hier, dann ist es ein bisschen einfacher. Also ein roter Umschlag, den übergebe ich mal dir.
Oh ja.
Ich lese derweil vor, MKK 2013 and the winner is hosted by Top Godo. Koordinaten 50, 11 und so weiter. GC4NDCP.
Genau.
Listing. Ein Listing habe ich hier.
Genau. Und dann ist in der neben dem Umschlag und dem Listing auch noch...
Soll ich weiter gucken?
Genau.
Warte mal. Oh, eine Dose.
Ja.
Bratwurst vom Eichelweideschwein. Manufaktum. Ja, Bratwurst vom Manufaktum.
Ja.
Vom Eichelweideschwein. Ich fasse es nicht. Bis 9.11.2014 müssen wir das aufgegessen haben.
Das schaffen wir.
Toll.
Und wer jetzt aufgepasst hat und
also wir haben
in Zahlen und Zählen mächtig ist,
dann fehlt ja nur noch
dann
eins.
Dann fehlt was?
Tada! Hüttenglut. Trinkfertig gewürzt. Nicht kochen, nur erhitzen.
Ja.
Glühwein. Nach bewährtem Rezept. Ja, wie geil.
Ah. Und oben drauf lag übrigens ein Zettel mit 1, 2, 3, 4. Ja.
Bratwurst, Glühwein, Koordinaten, Plätzchen in Form von Ratehaken. Das ist kein Discolicht, was da am Himmel brennt. Das sind die Taschenlampen beim Jahresend-Event. Aha. Also ich glaube, wenn wir das so... Naja, egal. Also... Die Hörer sind ja abgehärtet. Wir haben ihnen Leo lieber beim letzten Mal die Ohren geknallt. Da werden sie mit unserem unbegleiteten Zunftgesängen auch zurechtkommen.
Aber ein sehr schönes Paket. Also wirklich, das war ja.
Ja, und der
sehr,
Aufforderung,
sehr, sehr cool.
Mit der dieses kommen Paket noch verbunden ist, der kommen wir natürlich auch nach.
Umgehend. Ja. Da haben wir uns sehr gefreut. Wir sagen mal nicht, von wem es ist, weil wir wissen gar nicht, ob es demjenigen recht ist. Oder sagen wir das?
Bin ich jetzt auch unsicher. Aber nein, ich glaube.
Wir sagen es besser nicht. Also, wenn wir uns unsicher sind,
weil das könnte ja eine Überraschung sein für.
Genau.
Also, dem edlen Spender sagen wir schon mal vielen, vielen Dank.
Großes Kino.
In
also,
der Tat.
Pakete aufmachen, fetzt.
Du den Glühwein, nicht die Bratwurst.
Oh, ich hab's gewusst.
Hey, eine Manufaktum-Bratwurst. Aber wie kriegen wir die jetzt auf den Grill? Ist, glaube ich, nicht dafür gedacht, ne?
Die Frage erstmal ist, wo ist der Grill?
Der steht hier vor der Tür.
Du hast aufgeräumt.
Ja, ich weiß, also, wo der Grill ist, weiß ich. Mhm. Ich weiß zwar oft nicht, wo wichtige Dinge sind, aber wo der Grill ist, weiß ich.
Wir könnten unsere Vorweihnachtssendung dann dafür nutzen, uns den Glühwein einzuhelfen. Oh. Was meinst du?
Ja, das ist ein guter Plan.
Können wir auch, du trinkst Glühwein, ich Schnaps? Ich trinke ja lieber Dinge, die nicht von irgendwelchen anderen Dingen verseucht sind.
Wir können auch den Schnaps einfach mit Glühwein strecken.
Nein, das ist doch schade drum.
Du, das ist Alkohol und ich, das ist sowieso eine manchmal etwas gefährliche Kombination.
Ich erinnere mich.
Ja. Erinnerst du dich wirklich?
Ich habe Teile des Abends noch im Kopf.
Du erinnerst dich ja nur bis zu dem Zeitpunkt meines Abgangs.
Nee, das stimmt nicht. Aber die Details sind alle flöten. Ist mehr so, oh, war ein cooler Abend.
Ja.
War das schön.
Allerdings, ja. Das war wirklich.
So habe ich das im Hinterkopf.
Ja, sehr schön auch, wie das Thema Tournee noch auf so vielen Kanälen nachhallt. Da bin ich echt begeistert, weil es auch immer noch die Dinge so nochmal hochholt und nochmal präsent macht. Wir haben von ganz vielen Menschen schon Post bekommen, sei es digitale Post oder auch analoge, mit Links beziehungsweise Datenträgern, auf denen Bilder waren oder sind, vielmehr auf denen Videos sind. Das ist alles furchtbar nett von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn noch jemand seine Fotos uns auch gerne zur Verfügung stellen möchte, immer her damit. Wir sammeln das, weil ihr wisst ja, wie es ist, ne? Wenn man auf der Bühne steht, hat man nicht so viel Gelegenheit, das Ganze festzuhalten. Das hat man zwar noch irgendwo im Kopf gespeichert, aber so Bilder aus verschiedenen Perspektiven und so, was für euch so an dem Abend, an den Abenden wichtig war, was ihr so wahrgenommen habt, was ihr fotografiert habt, das würde uns wirklich interessieren und schickt es doch dann einfach nochmal hierher. Danke an alle, die es schon getan haben. Vor uns liegt hier eine DVD unter anderem von Armin. Herzlichen Dank dafür. Hier liegen zwei USB-Sticks von Fine Turtle. Fine Turtle.
Ja.
Wenn wir es Englisch machen würden. Oh, hier ist eine Mücke.
Das ist keine Mücke, das ist.
Oh, hier ist keine Mücke.
Ein Tier. Aber hier sind so viele Spinnen, dass es eigentlich nicht ins Gewicht fällt.
Ja gut, dass ich mit Spinnen nicht das Problem habe.
Schon voll.
Ja, meine auch.
Also ich weiß ehrlich gesagt im Moment gerade nicht, ich kann die ganzen Fotoeinladungen nicht annehmen, weil meine Dropbox sagt, nee, hier mit mir nicht mehr hier.
Aber war es nicht so, dass du annehmen kannst, aber dann nichts war? Ach nee, wenn voll ist, kannst du nicht mehr
annehmen. Wenn voll, dann kannst du nicht mal die Einladung annehmen.
Richtig, richtig. Ja, $9.90 pro Monat und du könntest auf 100 Gig wachsen.
Ja, aber ich habe ja schon ein paar andere Dienste und ich habe unter anderem auch schon einen Dienst, wo ich für Speicherplatz bezahle. Den nutzt nur keiner.
Aber du könntest ja das, was du bislang in der Dropbox hast, runterziehen und peu à peu rüberschaufeln.
Ja, das stimmt natürlich.
Das wird ja nichts anderes übrig bleiben. Ich hatte das gleiche Problem übrigens mit der neuen Wooden Peak CD, die ich schon vor 2 Monaten bestellt habe. Und irgendwie vor 2 Wochen habe ich an Analog Soul, also das Label von Wooden Peak, eine Mail geschrieben, wo das Ding jetzt eigentlich bleibt, ob ich irgendwas verpasst habe. Und dann schrieb man mir, naja, hör mal, also Release ist erst noch. Und jetzt
sozusagen ein Early Adopter.
Genau, und jetzt kam es an, ein Paket von Wooden Peak und da habe ich natürlich auch gleich mir digitalisiert, damit ich es im Auto hören kann, weil da habe ich keine CDs mehr.
Die haben sich aber auch nicht lumpen lassen, ne? Das war auch nicht nur CD, wenn ich deinen Tweet da richtig gedeutet habe, ne?
Nee, zumal ich 2 Pakete hatte. Eins habe ich schon verschenkt und in dem Paket war neben der CD noch ein freundlicher Gruß vom Label. Das ist super professionell gemacht. Der Umschlag ist tatsächlich ein Blau, also so ein nicht maritimes Blau, aber so ein pastelliges Blau, mit schön beschriftet vorne und sehr professionell alles gemacht. Also nicht irgendwie ein Aufkleber drauf Dings, sondern die Stelle, wo die Adresse reingeschrieben wird, ist halt weiß geblieben oder weiß gedruckt worden. Mhm. Und da ist dann so auch mit schöner Handschrift, weißt du, so richtig so mit Feder und schöner Handschrift die Adresse dann reingeschrieben. Oh,
das heißt, die haben Mädchen in der Firma.
Ja, oder jemanden, der Ahnung hat, der schreiben kann wie ein Mädchen. Und dann lag noch, glaube ich, so ein Notenpapier, also so ein A5 bei so ein Block. Ich habe es noch nicht aufgemacht, ich habe mich gar nicht getraut. Weißt du, sowas ist immer, das lege ich halt immer gleich zur Seite und so eine Sachen. Und das ist schon ein großes Kino. Wooden Peak, wer es nicht mehr auf dem Schirm hat, sind 2 furchtbar talentierte und nette Musiker, die eine Zeit lang in Rostock gelebt und gearbeitet haben, jetzt in Leipzig sind. Und die haben wir schon bei der ersten Platte quasi mit im Studio gehabt. Das heißt, wir waren in deren Studio, genau genommen. Aber da waren sie schon zu hören und bei der zweiten Platte haben sie nochmal deutlich mehr gemacht und haben auch, ich glaube, das kann man so sagen, ne, einige Songs tatsächlich vom Charakter her bestimmt. Also wenn ich da an Conan denke.
Also Conan ist nahezu ganz ihr Werk.
Ja. Ja.
Also da haben wir gerade noch Text- und Gesangsmelodien beigesteuert und ein bisschen Synthesizer am Schluss. Ansonsten so die Grundinstrumentierung stammt komplett von Ihnen. Da haben wir gesagt, hier viel Vergnügen, das ist eher euer Metier. Und dann haben sie sich da ausgetobt.
Ja. Und ja, die haben, die sind furchtbar, also wirklich absolut talentiert, die beiden. Und die sind zu zweit unterwegs, auch wenn man das bei ihren Songs gar nicht hört. Auf Soundcloud könnt ihr in etliche der Songs auch reinhören.
Und bei Detektor FM waren sie jetzt
genau.
Im Radio quasi.
Genau, da und auf vielen anderen Kanälen. Also auf Facebook seht ihr auch die Chronologie der Ereignisse natürlich. Es gab eine schöne Rezension auch in der, ich glaube, Leipziger Volkszeitung, wo Wooden Peak vorgestellt wurden. Und da war der Titel des Beitrages und den fand ich eigentlich sehr schön. Lass mich mal schnell gucken, ob ich den finde. So sinngemäß die zwei, die ja eigentlich zu dritt unterwegs sind. Also eigentlich fehlt ihnen ja der dritte Mann. Ja, sie haben Schlagzeug, sie haben Gitarre und Gesang. Und es fehlt ja irgendwie noch was, also Bass. Mhm. So, die beiden sind aber wirklich fürchterlich talentiert. Die machen das nämlich tatsächlich und selbst. Und zwar spielen sie primär eine Fußorgel noch dazu.
Also die Fußorgel ist mal sehr beeindruckend, wenn man sieht, was Jonas an der Gitarre macht und dann parallel noch mit seinen Füßen. Und dann hat aber auch Sebastian, wann immer er sozusagen keinen Schlagstock in der Hand hat, hat er etwas Ähnliches, also kein Schlagzeugstick in der Hand hat, hat er was Ähnliches in der Hand und bedient zum Beispiel Xylophone,
Mini-Xylophone.
Ja.
Und
Elektronik, jede Menge Elektronik.
Und es ist echt zauberhafte Musik. Also zu Anfang, glaube ich, wenn man das erste Mal das hört, wenn man bewusst hinhört, wird man irgendwie so viel, also ging mir jedenfalls so viel Märchenhaftes in einigen Songs so entdecken, ne? Wenn du dir so irgendwie so Bilder plötzlich aufmachst und so, stimmt, das ist wirklich
Stimmung ganz toll,
ja.
Auf das ist eine angenehme Weise.
Also hört es euch mal an, wenn es euch gefällt, kann ich euch nur empfehlen oder können wir euch nur empfehlen, holt euch die Scheibe oder holt es euch bei iTunes oder wo auch immer ihr Musik kauft.
Wobei iTunes können wir jetzt eigentlich nicht mehr so richtig empfehlen, ne?
Na, ich weiß ja nicht, wie es bei denen ist, also wir nicht, nee.
Wir haben nämlich gerade unsere erste Abrechnung gekriegt.
Ja.
Und wir sind ja nicht nur bei iTunes, wir haben bei Amazon unser Zeug, ne? Und
genau,
also bei Duload. Nee, Duload
ist, glaube ich, der Dienst, das Label,
der das für uns
genau,
macht, ne?
ist das Label, mit denen haben wir einen Vertrag. Da zahlen wir für ein Album, glaube ich, 4 Euro, also 5 Euro, glaube ich, pro Monat. Damit die das dann wiederum in so eine Dienste wie iTunes und Amazon und Musicload und wie sie alle heißen stellen. Und da kam jetzt gerade die erste Abrechnung und wenn es gut läuft, zahlen wir nicht drauf.
Genau. Das ist wirklich grotesk.
Ja.
Also A, sehen wir das natürlich als schönes Beispiel, dass unsere Agitation und Propaganda gewirkt haben. Mhm. Denn wir haben ja immer gesagt, an einer CD, die ihr tatsächlich kauft und danach in der Hand haltet, verdienen wir mehr, da haben wir mehr von, können wir mehr in die nächste Platte stecken. Oder beziehungsweise die Dinge abbezahlen, die wir noch abbezahlen müssen. Jetzt haben wir es tatsächlich schwarz auf weiß, dass eben auch sich vom Erlös, sage ich mal, digitale Dienste für Musiker nicht wirklich lohnen. Mhm. Sie sind super bequem, aber ich habe, nachdem wir unsere Abrechnung bekommen haben, erstmal angefangen, CDs zu bestellen von den Bands, die ich gerne mag.
Ja, das ist wirklich, also sicherlich ist es auch da so, die Masse macht es und würde man jetzt die reinen Herstellungskosten für das gesamte Produkt quasi umlegen, dann wäre es für uns in den Dimensionen absolutes Minusgeschäft. Also dann würden wir sowas von Fett draufzahlen. Also sind jetzt tatsächlich irgendwie in der Abrechnung waren, glaube ich, knapp.
Ich glaube 56 Euro waren im Pott und dann müssen wir aber noch abrechnen, was wir gezahlt haben bislang.
Genau.
Und dann hast du ein bisschen über 30 ausgerechnet, ne? Fürs letzte Vierteljahr.
Genau, also wenn man das anteilmäßig, also auch nur die, also du machst immer den Vertrag für ein Jahr für das Album. Und wenn man das dann halt aufs Quartal umlegt, dann blieben bei uns, glaube ich, noch irgendwie 30 Euro übrig, die tatsächlich dann die Kosten für die Gesamtproduktion, also ne, Musiker bezahlen, Studios bezahlen, Instrumente, die gekauft werden mussten, Zeit würde ich da gar nicht gegenrechnen, Aber wenn man das gegenrechnen würde, dann wäre es natürlich absolut absolutes Fiasko. Also das kannst du dann halt einmal machen und danach gehst du in die Insolvenz.
Weil wir haben ja auch gelernt, dass das CD-Pressen selbst nicht der Riesenkostenfaktor ist. Mhm. Ist natürlich auch ein Punkt in der Kalkulation, aber es ist nicht der Riesenpunkt, sondern es ist tatsächlich Studio vor allem, was kostet. Studio und Musiker. Mhm. Das ist das, was teuer ist. Mhm. Der Herr Schweigert, ne? Hast du gesehen? Hm. Der hat sich ja auch als Folk-Gitarrist verdungen, ja, offenbar.
Ja, ja. Ja, der Herr Schweigert, ich sag ja immer, den müssen wir auch nochmal einkaufen.
Dass er uns so eine Mike Oldfield-Gitarre da irgendwo drauf spielt.
Ja. Hm.
Wird dann auch sehr sphärisch. Nee, die haben ein Video online, packen wir euch in den Beitrag. Da wirbt eine lustige Band für genau das, was wir eben erzählt haben, nämlich für die Produktion ihrer CD. Und zwar machen die das als Kickstarter, weiß ich nicht genau, ob es jetzt Kickstarter ist, aber auf alle Fälle so als, wir sammeln erstmal Geld und
Crowdfunding.
Crowdfunding, so ist das Wort, dankeschön. Als Crowdfunding-Projekt wollen die ihre CD finanzieren und da sitzen sie zum Teil sehr kontemplativ in einem dunklen Raum. Und wenn man ganz genau hinsieht, dann sieht man, dass vorne ein Herr Schweigert auf der Gitarre rumschrammelt.
Mhm. Der ja gerade seine Küche mauert.
Oh ja, oh, da beneide ich ihn nicht.
Nee.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob er sich genug Gedanken über den Untergrund gemacht hat vorher.
Ich sag mal so, entweder hat er oder hat er nicht.
Ja, oder hat nicht.
Ja.
Ja. Wer weiß.
Ja. Naja. Ja, Mensch, kommen wir mal wieder zu dem, über das wir eigentlich immer reden hier. Geocaching. In der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Glaube ich gern.
Ja, absolut. Das ist sehr schön, wenn man dann so im Bekanntenkreis auch dann hört, wir gehen jetzt auch Geocaching. Du machst das ja auch. Mhm. Ja, wir sind dann nämlich über Freunde jetzt drauf gekommen und probieren das jetzt aus für den nächsten Geburtstag.
Oder sowas. Da geht dann schon mal die Alarmglocke an.
Neulich gab es eine sehr schöne Begebenheit, da war, kennst du diese, ja, heißt das Party Light oder Light Party? Also Tupper-Veranstaltung,
ja,
mit Kerzen und Beleuchtungsgedöns.
Gibt's auch.
Alter Schwede.
War bei dir zu Hause?
Fassungslosigkeit, sag ich nur. Ja. Also meine Frau war neulich mal, hatte ich schon vorher, meine Frau war zu Gast auf einer solchen, nicht wissend, um was es sich da handelt, hat dann auch natürlich ordentlich zugeschlagen. Danach sah das bei uns aus wie in diesem hier in Rothenburg ob der Tauber. Ja. Und ja, der nächste Schritt war dann logischerweise, dass so eine Party bei uns stattfindet. Ich wusste, wann das ist. Ich habe mir also die Kinder geschnappt und bin Laterne gegangen. Es reichte aber nicht. Ich kam also wieder, da war die Party in vollem Gange. Was heißt die Party? Eigentlich die Verkaufsshow, aber die trinken sich das ja auch alle schön. Dann.
Klar.
Und naja, dann bin ich da rein und das, also diese ganzen Kerzen und Lichter und dann riecht das auch, also Douglas ist ja nichts dagegen.
Ja, die Kerzen, ja,
wie Douglas doll, ist ja nichts dagegen. Echt. Du kommst da rein und kriegst erstmal Kopfschmerzen. Und dann sagt meine Schwiegermutter zu mir, du, Alex, übrigens, der Thomas, der dann wiederum mein Schwager ist, der hat heute dein Cash gefunden. Wie? Ja, an dem hat er schon sehr, sehr lange geknobelt. Jetzt hat er ihn aber endlich. Und und dann sagte meine Schwiegerin auch noch, du, Thomas war heute unterwegs, der hat dein Cash gefunden, an dem er schon so lange geknobelt hat. Ich sage, ich weiß.
An welchem
Cash? Es geht nämlich hier um den Cash weit weg.
Ja, okay, ich erinnere mich, ja. Da habe ich auch ein bisschen geknobelt.
Ja. Aber es ist ja so, dass man dann halt quasi auch in der Familie nicht unbedingt so viele Hints geben mag bei solchen Geschichten. Und er hat wirklich, glaube ich, sehr lange knobeln müssen. Tut mir auch im Nachhinein ein bisschen leid. Ich hätte ihm auch mal einen Tipp geben können. Aber das ist im Übrigen einer der Caches, die sowas von wartungsarm sind. Also ich glaube, ich war einmal da. Die Dose war aber noch da.
Also.
Ja, jetzt war wohl irgendwie, hatte jemand geschrieben, dass die Dose außerhalb des eigentlichen Objektes lag, wurde neu positioniert und die nächsten Finder waren auch schon wieder da seitdem. Also von daher, passt das
Luft. Alles.
Finde ich gut.
Also Mysteries auslegen.
Ja, ungefähr. Der ist von 2008 übrigens, der Cache.
Doch schon so alt.
Ja. Mhm. 12.07.2008.
Den kann ich mich noch gut erinnern. Also ans Rätseln gar nicht so sehr, aber ans Heben. Da war eine Coin drin, die ich mitgenommen habe. Die war auch tatsächlich zum Behalten. Ja. Also die haben wir dann auf die Reise geschickt. Ich meine, das war diese Dancing Couple Geocoin.
Okay, das weiß ich gar nicht mehr.
Ich weiß nicht, wie die da reinkam, aber das war jedenfalls eine Werbecoin. Die war auch extra nicht aktiviert. Mhm. Und läuft jetzt, glaube ich, als Dosenfischer Dancing Couple durch die Welt.
Okay. Naja, jedenfalls also so dieses Thema Geocaching, das haben wir ja in den letzten, in den 200 letzten Folgen schon festgestellt. Aber das, also selbst meine Schwiegermutter, ja, also dann das ist das sicherste Zeichen.
Mit dem richtigen Begriff vor allem.
Genau.
Hat deinen Cache gefunden.
Ja, hat deinen Cache gefunden. Und sie hat nicht Geocoaching gesagt oder sowas oder Catching, sondern sie hat es tatsächlich auf den Punkt gebracht,
fand ich. Ein Kollege hat mich jetzt auch am Kaffeeautomaten abgefangen. Mhm. Bist du nicht auch so einer hier?
Okay, so einer, dann
sind wir schon recht. Ja, habe ich jetzt auch hier. Hab meinen ersten jetzt gefunden. Nee, nimmt zu. Und das merken wir natürlich auch, wenn wir unsere täglichen Geocaching-Ergebnisse von Google geschickt bekommen. Da gab's, also haben wir schon vor Unzeiten mal einen Google News Alert eingerichtet. Und der war am Anfang immer so mit 2, 3 Einträgen. Mittlerweile ist die Mail immer ellenlang. Und darüber bin ich auch auf einen Foreneintrag gestoßen, der sich auch in einem kleinen Teaser auf den heutigen Podcast wiederfindet. Und in diesem Foreneintrag geht es eben gleich, es ist das Forum von Wild und Hund, also ein Jägerforum, los mit dem Eintrag, was tun bei Geocaching? Die Sache wird ernst, Geocaching ist kein Spaß mehr, zumindest nicht für unser Wild- und unser Jäger-Dasein. Immer häufiger werden diese Caches in unseren Revieren versteckt, aber nein, nicht am Wegesrand oder in einer Feldeinfahrt, mitten in einer dichten Fichtendickung, dem teils einzigen Ruhepol unseres heimischen Wildes. Naja, und so weiter und so fort. Das Ganze nimmt entsprechend bösartige Züge an, wie es das ja in Geocacher-Foren ähnlich tut. Also das ist erstmal nicht so überraschend. Ein Eichenprozessionsspinner wurde offenbar, so steht es hier, auf eine Dose angesetzt. Das weiß ich jetzt nicht so genau, wie man das macht, aber das ist natürlich echt sackig, weil das macht echt fiese, böse Verletzungen. Ja. Aber, und da habe ich mich dann wieder sehr gefreut, die Geocacher sitzen ja nicht mehr nur einsam in ihren Wohnungen oder hocken auf Events rum und beklagen solche Geschichten, sondern mischen sich ein. Und das ist hier auch passiert. Geocaching im Emsland e.V. hat sich hier gemeldet. Geo Gonzo hat geschrieben und hat auf mehrere Dinge hingewiesen. Unter anderem, wie man eben am besten umgeht mit solchen Problemen. Ne? Und wenn hier so Einzelverhalten von Cachern angeprangert wird, dann sagt er eben, naja, das Verhalten dieser Cacher ist natürlich inakzeptabel. Absolute Ausnahme, das ist nicht die Regel. Ich kann relativ einfach feststellen, ob diese Caches deaktiviert sind oder ob nochmal, kann auch nochmal an den Cache-Owner herantreten, gibt also immer wieder Dialogbereitschaft. Also ich habe den Eindruck, wir sind da auf einem ganz guten Weg, weil noch vor 2 Jahren, so mein Gefühl, hätten sich die Jäger unter sich aufgeregt. Mhm. Mittlerweile mischen sich Leute ein, die oft beides sind, Geocacher und Jäger, und entsprechend auch für voll genommen werden in so einem Kontext. Das wiederum finde ich ziemlich gut. Mhm.
Ja, ich muss mir mal kurz Notizen machen. Ja, ich habe so ein bisschen gerade den Faden verloren, weil ich habe eben instinktiv nach links gegriffen. Da steht nämlich, tata, ein niegelnagelneues Pfeifenfeuerzeug, was ich vom Sandmann nämlich gekriegt habe.
Ja, wenn es doch funktionieren würde.
Das ist gar nicht so schlimm.
Es funktionierte, als ich es gekauft habe, natürlich.
Ja, da muss
es auch nicht chinesischer billig.
Gas nachgefüllt werden. Und das Problem ist immer mit diesen Gasdingen, ich habe es noch nie hingekriegt, mit keinem einzigen Feuerzeug. Ja. Das heißt, ich werde mal morgen in den Laden des geringsten Misstrauens gehen und dort darum bitten, nee, einfach hinstellen und sagen, voll machen.
Genau, und dann soll er dir noch erklären,
was
er da tut.
Geht,
ja. Also und warum es bei uns nicht ging und bei ihm aber geht.
Genau, weil hin und wieder so ein Pfeifchen, ne, ihr kennt das. Und in der Vergangenheit gab es hier immer arge Not mit Feuerzeugen.
Und aber musste sogar zurückgreifen auf Benzinfeuerzeuge. Und das ist natürlich für Pfeifenraucher ein totales No-Go.
Ja. Und ja, jetzt habe ich ein eigenes Pfeifenfeuerzeug. Wie geil ist das denn? Also vielen Dank auch nochmal ganz öffentlich.
Das ist
eine sehr coole Idee. Also finde ich großartig. Das finde ich sehr cool. Ja.
Kannst du dich noch erinnern, wo du am 9. November 89 warst?
warte mal, in Berlin.
Ach.
Ja. Und zwar war ich in Berlin im Palast der Republik.
Was war denn da?
Da war mein Vater ist ja Musiker. Und am 9. November, warte mal, ich glaube, da gibt es sogar 1989, da war eine Veranstaltung im Palast der Republik, wo ein paar Bands spielten, unter anderem eine Band, für die er irgendwelche Titel geschrieben hatte. Ich komme auch noch auf den Namen. Und meine Schwester, mein Vater und ich waren da. Und irgendwann in der Pause, oder war es schon in der Pause? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls kam jemand auf die Bühne, ging ans Mikrofon. Die Leute saßen schon, genau, es muss nach der Pause gewesen sein, die Leute saßen schon und sagte, die Mauer ist auf.
Wahnsinn.
Im Palast der Republik. Ja. Totenstille in dem Raum. Die haben alle gedacht, der wird jetzt hier im Moment
der wird jetzt abgeholt. Jetzt kommt die Stasi.
Und dann, also, war bestimmt 2 Minuten Totenstille, dann sagt er nochmal, die Mauer ist auf. Und war so völlig fassungslos irgendwie und dann ging er von der Bühne so ganz langsam und so völlig benommen irgendwie. Und die Leute waren richtig so wie in so einer Schockstarre, saßen dort. Keiner traute sich auch irgendwie so zu bewegen oder so mal zu gucken. Ne? Also wir Kinder guckten uns dann um, weil alles plötzlich so ruhig war, also so richtig ruhig war. Also du hast keinen Mucks gehört. Und dann war es ganz kurios, dann ging die Veranstaltung irgendwie weiter, aber die Musiker waren alle total irritiert auch und keiner konnte mehr irgendwie, also es war halt so eine, also wie benebelt waren die Leute. Ja. Und du merktest, wie sich die Reihen von hinten anfingen zu leeren.
Ja, logisch.
Berlin, und, hallo. Irgendwann, die Band, für die mein Vater damals geschrieben hat, glaube ich, war dann, die hatte sowieso im ersten Set schon gespielt. Also mein Vater irgendwie so, los, wir fahren. Und sind wir auch raus, und dann sind wir auch zur Grenze. Und,
schon am 9. November
genau,
rüber.
Genau. Und dann sind wir auf die Grenze zu und mein Vater hat ja damals irgendwie hier so nationale Volksarmee und sowas, ne? Und das war natürlich irgendwie eigentlich Hochverrat, ne? Und er hat sich dann irgendwie seinen Mantelkragen ganz hoch, seine Mütze runtergezogen und dann mit dem Auto sind wir zu irgendeinem Grenzübergang, weil sie auch noch rumsprach, bei welchem Grenzübergang gerade dass das leer ist und so, ne? Und dann sind wir dahin und da standen ganz viele Leute und die trommelten halt immer aufs Auto und meine Schwester war ja damals, ich weiß gar nicht, auch noch ziemlich klein und es war irgendwie so ganz komisch, die Leute lagen sich alle in den Armen da, ne, und hauten auf die Autos und dann sind wir rüber und dann, ja, was machen wir jetzt eigentlich hier? Also, ne, du warst dann plötzlich im Westen, das war irgendwie ziemlich unwirklich und dann sind wir, haben wir irgendwo angehalten und geguckt, weil meine Cousine schon zu DDR-Zeiten nach West-Berlin gegangen ist. Die hat da jemanden oder hat irgendwo jemanden kennengelernt, den hat sie geheiratet und der kam aus West-Berlin und großes Drama in der Familie, ne? Und
klar,
deren Eltern wiederum waren beim ZK angestellt und kannst dir ja vorstellen, ne? Das ging ja gar nicht. Also beim Zentralkomitee
angestellt.
Und das war ja oha. Nee, jedenfalls, und dann sind wir da hingefahren, haben geklingelt, haben die Tür auf. Und die haben das nicht richtig mitgekriegt oder sowas. Die waren auch völlig fassungslos. Und an dem Abend habe ich, glaube ich, also ich weiß, als wir zurückgefahren sind, hatte ich Bauchschmerzen, weil so viel Coca-Cola und Fanta waren einfach für meinen ausgemergelten DDR-Körper nichts und das war der 9. November 1989, ja.
Oh, den hast du aber deutlich aufregender verbracht als ich.
Was hast du gemacht?
Ich war ganz normal in der Schule, hab in Schwerin rumgehangen und habe am nächsten Morgen über DT64, also meinen Radiosender, erfahren, dass die Mauer aufgegangen ist.
Ja.
Also war auch nicht so, dass abends meine Mutter mich noch geweckt hätte und gesagt hätte, hier, guck mal, sondern ich bin morgens aufgewacht und hieß es, yo, Mauer auf.
Okay.
Und dann bin ich auch relativ schnell, aber auch erst am kommenden Wochenende, es muss ja irgendwie Mittwoch oder so gewesen sein, jedenfalls am kommenden Wochenende dann nach Hamburg gefahren.
Ja.
Mit meinem Onkel und seinem grünen Wartburg.
Nee, also so richtig in den Westen sind wir erst deutlich später, weil das war...
Hey, du warst am Tag selbst drüben,
ja,
das ist nicht zu toppen. Alles andere ist Kinderkram.
Ja.
Alles andere ist Konsumscheiße. Ja, weil natürlich, ich erinnere mich, wie ich nichts anderes im Auge hatte als ein Doppelkassettendeck. Also wie mich eigentlich am besten nichts interessiert hat, außer Konsumscheiße. Ja. Das ist echt, das ist ganz schön deprimierend. Ich meine, ich kann es damit entschuldigen, dass wir beide damals 15 waren. aber nee, das ist, also wenn man überlegt, was das für ein Tag war und was im Vorfeld alles passiert war und so. 15? Ne? 15 waren wir.
Dann war meine Schwester tatsächlich 10, ja. Oh,
das, ja, ja. Da macht einem das ja auch eher Angst wahrscheinlich, ja, wenn Leute aufs Auto trommeln.
Genau.
Nee, ganz irre. Also und
aber wieso fragst du?
Weil es um diesen 9. November natürlich ja sowieso ein Tag, der die Deutschen in vielerlei Hinsicht beschäftigt, nicht nur in positiver, weil es natürlich um den Mauerfall am 9. November ganz viele Geschichten gibt, die auch nicht erzählt sind. Mhm. Also bei uns zum Beispiel gibt es jetzt, bei meinem Arbeitgeber gibt es die Zeitreise. Mhm. Das läuft immer sonntags, das ist so ein 6-Minuten-Beitrag, ist das, der ein Ereignis aus irgendeiner vergangenen Zeit vorholt und natürlich da auch immer noch die Aufklärung von Stasi-Unrecht hier bei uns ein großes Thema ist, ist das auch oft Thema der Zeitreise. Mhm. Und Ähnliches passiert jetzt auch gerade im sächsischen Raum, also in Sachsen, um genau zu sein. Auch da hat man sich dessen besonnen, dass es ja unfassbar viele Geschichten geben muss, die einfach nicht erzählt sind. Sogenannte, auf Englisch, Untold Stories. Könnte ein Song von Bruce Springsteen sein. Jedenfalls
Unchained Melody gibt es.
Ja, genau. Jedenfalls im Frühjahr und Sommer werden dann in den beteiligten sächsischen Städten, Leipzig ist dabei, Bautzen ist zum Beispiel dabei, werden verschiedene Workshops stattfinden und über verschiedene Kunstformen, also Graffiti, Comic, Hörspiel, Fotografie, Rap-Poetry, werden sich Leute dann mit diesen Geschichten beschäftigen, werden Zeitzeugen nochmal befragen, werden sich um die ganzen kleinen Geschichten, wie gesagt, kümmern, die sich so abseits der großen Geschichte abgespielt haben. Sachsenweites Projekt, wie gesagt. Und das Ganze soll dann auch zu einem Cash führen. Mhm. Also die bei den Workshops entstehenden Kunstwerke, so steht's hier, enthalten ein Rätsel, das Hinweise auf den Ort gibt, an dem ein Geocache versteckt wird. Und dann wird's wieder ein bisschen bitter. Da sagt man, Frau Schindler, liebe Projektkoordinatorin, das können wir besser. Dieser Cache besteht aus einer Filmdose, wie man es vom Geocaching kennt. Ach, naja. Die Suche nach dem Cache wird am 7. Oktober 2014 zentral mit einem Fest in Leipzig eröffnet.
Am 7. Oktober.
Ja, das hat man natürlich heute nicht mehr so auf dem Schirm, was das eigentlich für ein besonderes Datum war. Daran kann ich mich nämlich wiederum noch sehr gut erinnern. Republikgeburtstag, ne? Also 40 Jahre DDR. Und wir alle waren nach Berlin gekarrt als FDJler, um fackelschwingend am Staatsrat vorbeizuziehen und an den vielen Ehrengästen auf der Tribüne. Dass damals nicht irgendwas in mir gesagt hat, Fackelzug, Alter, Fackelzug hatten wir schon mal, kann ich heute mir nicht mehr erklären. Aber ich erinnere mich gut, dass da keiner hin wollte. Also zum Republikgeburtstag hatten wir die Möglichkeit, als junge Leute nach Berlin zu fahren und keiner aus meiner Schule wollte. Alle haben gesagt, oh, ja, das knallt bestimmt. Und ne, also gab wirklich, also gab richtig so, nee, da lieber nicht, ne, weil das könnte schief gehen. Ich bin dann gefahren, das funktioniert, guck mal, das funktioniert, das mit den Dosenfischern drauf.
Ja.
Ich bin gefahren, wir hatten auch eine total tolle Zeit, war unglaublich lustig, hat viel Spaß gemacht, aber eben der Kern des Ganzen war natürlich Feiern zum Geburtstag der Republik. Und damals war es so, dass wir als kleine Pioniere FDJler, als kleine FDJler aus Mecklenburg-Vorpommern natürlich irgendwie, ja, wir sind da halt mitgelaufen. Ne, ich weiß noch, dass eine zentrale Rolle unseres ganzen Dortseins auch eine Trinkflasche mit Wodka spielte. Aber auf alle Fälle sind wir da mitgelaufen.
Dann bist du ja immer dabei. Ne?
Ja, das war damals. Sind wir jedenfalls mitgelaufen und um uns rum brüllten total viele Gorbi Hilf. Ne, also sozusagen der offizielle Zug der FDJler, derer die auserwählt waren, da an der Parteiführung vorbeizulaufen, selbst die waren schon nicht mehr linientreu, sondern haben eben gesagt, Gorbi, Alter, was du da machst, ist gut und das wollen wir auch.
Und der Wodka mit dem Namen kam erst später, muss man dazu sagen.
Ja, den gab es damals bei uns noch nicht. Nee, ganz irre. Also so habe ich den 7. Oktober wiederum erlebt. Insofern war da die Stimmung schon nicht mehr rund. Das lief schon alles nicht mehr. Da war jede Menge Sand im Getriebe. Logisch, weil es war, die Massenfluchten waren passiert. Ja, ja. Die Leute aus der Botschaft, die Erstürmung des Dresdner Bahnhofs war passiert. Mhm. Ne, also da war dann wirklich der Weg frei auch schon.
Ja. Ja, also das finde ich, also so eine Themen halt cashologisch aufzuarbeiten, finde ich persönlich sehr, sehr interessant, weil es mich selbst betrifft.
Andererseits muss man natürlich sagen, dass sie eigentlich dieses Rätsel über die Kunstwerke nicht zwingend brauchen. Mhm. Weil also mit der Wende sind so viele Orte verbunden, die es schon gibt. Da muss man nur sagen, geht dahin. Also wir genehmigen euch einen Cache vor Ort. Mhm. Wir bauen da vielleicht auch was, damit das funktioniert. Und geht hin. Die runde Ecke in Leipzig, da gibt es wahrscheinlich auch was. Ne? Also da braucht man doch nur was hinlegen und fertig. Stasi-Museum hier in Schwerin.
Genau. Dokumentationszentrum heißt es.
Dokumentationszentrum natürlich.
Genau.
Oder in Rostock hier, desgleichen. Also das ist ja alles da. Man braucht gar nichts künstlich eigentlich.
Mhm. Nee, und
vielleicht auch nicht eine Filmdose, aber das lernen die bestimmt noch bis
zum 7. Oktober 14. Ich fand auch zum Beispiel, es gibt hier in der Schalsee-Region einen Cache an einem Ort, den es nicht mehr gibt, in Lankow.
Na und Fockfeihe natürlich.
Ja, aber Lankow ist ja deswegen, weil der Bezug ja zu dem Stadtteil Lankow da ist. Das ist ein Ort, der damals, wie es so schön heißt,
geschliffen
wurde. Geschliffen, richtig. Ich wollte gerade sagen geglättet. Mhm. Nee, geschliffen wurde, weil er eigentlich genau auf dem Grenzstreifen lag. Also stimmt nicht ganz, er lag dahinter, aber der Grenzstreifen war in Richtung Osten dann immer ein paar Kilometer breit. Also von daher lag er dann doch drauf. Und das so eine Geschichte, also da kann im Zweifel sogar ein Mikro liegen, ne? weil der Ort signifikant eigentlich ist. Also ne, du kommst da hin, da sind auch dann Tafeln, stehen da nochmal und da ist die Dose dann tatsächlich fast nebensächlich, aber ohne die Dose wärst du dort nicht hingekommen. Ja, also du hättest ja nicht irgendwie gesucht, wo ist jetzt ein spannender Ort, und über den Ort gab es damals tatsächlich noch nicht so viel. Also jetzt ist er, glaube ich, ein bisschen in den Medien gerade so hochgeploppt auch wieder. Aber damals noch nicht. Und wie gesagt, ohne die Dose wären wir damals nicht hingefahren, und es ist ein wahnsinnig beeindruckender Ort. Also wenn du dann dort bist und eigentlich so auf den Tafeln liest und siehst, wie das Dorf mal lebte, und dich umguckst und noch so Stimmen hörst und so Häuser erahnst und so, ne, zwischen den Bäumen, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und da ist es, finde ich, dann tatsächlich auch egal, was dort für eine Dose liegt, aber da war die Dose der Auslöser, irgendwie diesen Ort zu sehen.
Das ist in der mecklenburgischen Elbregion ganz, ganz gruselig. Ja. Also nicht nur, aber natürlich hier wissen wir es halt, weil es auch Teil unserer Geschichte ist. Da gab es die Aktion Ungeziefer und die Aktion Kornblume in den 50ern und dann später in den 60ern nochmal, wo also quasi alle ausgesiedelt wurden aus dieser Region, denen man nicht so richtig traute. Mhm. Gastwirte hat es ganz viel getroffen, weil natürlich in den Kneipen geredet wurde und auch oft Tacheles. Alle, die irgendwie selbstständig waren, Ziegeleibesitzer, wurden enteignet und aus dem Grenzgebiet geschafft. Und die wurden wirklich, die kamen zum Teil von wirklich opulenten Bauerngehöften. Die Erde dort ist ja sehr, sehr fruchtbar durch diese regelmäßigen Elbhochwasser. Also wirklich opulente Bauerngehöfte haben die zum Teil gehabt. Man kann das auch heute noch erahnen. Und die sind dann gekommen ins mecklenburgische Hinterland als dritte Familie in einem kleinen Bauernhaus oder so. Also ganz gruselige Schicksale haben sich da ihren Weg genommen. Da gibt es auch in Fockfeihe. In Fockfeihe gibt es, wurde sozusagen Teil des Dorfes einfach in so einen Tümpel gekippt. Ne? Also alles, was nicht gebraucht wurde als Baumaterial, wurde in so einen Tümpel geschüttet. Da hat man jetzt einiges wieder rausgeholt und so eine Pyramide erbaut. Mhm. Und auch an dieser Pyramide von Fockfeihe gibt es eine Dose. Mhm. Ganz spannend. Also sich mit der Geschichte mal auseinanderzusetzen, ist wirklich super interessant. Ich habe mal mit einem Kollegen zusammen ein Forum dazu gemacht, also eine Stundensendung, und habe also Zeitzeugen interviewt. Er hatte eine 80-jährige Dame, die sich noch gut erinnerte an ihre Flucht vor dem Mikrofon. Das war schon ziemlich irre.
Ja.
Also
ja. Nein, wenn man solche Geschichten, also ist ja auch nicht jedermanns Sache, dann das zum Beispiel im Radio zu hören oder in der Zeitung nachzulesen, aber wenn man halt so als zusätzliche Möglichkeit, sich das Thema zu erschließen, sowas macht wie dort eben, ne? Also diese Orte halt auf eine andere Art und Weise auch erlebbar macht, finde ich das eigentlich ganz gut.
Also, in der Tat.
Ich mag es immer nicht, wenn es dann unter diesem großen Mantel Educaching oder sonst irgendwas läuft, ne? Also wir wollen den Leuten jetzt was beibringen. Das passiert in der Regel eigentlich von ganz alleine, wenn es interessant genug ist. Und
das Einzige, was ich dazu nur begrenzt eignet, es sei denn, vor Ort sind ganz viele Hinweise darauf, ist dann tatsächlich ein Tradi. Ne, weil erstmal wissen wir ja selber, wie mit Listings von Tradis umgegangen wird. Ja. Also wenn das Ding nicht gerade Millionen von Favoritenpunkten hat und man schon vorher darauf hingewiesen wird, dass da irgendwas besonders ist, dann liest man ja ganz oft das Listing auch einfach nicht. Aber sobald es Multi-Mystery ist, funktioniert das super. Boah, ich habe hier gerade, das ist ja unglaublich. Ich sehe hier gerade das erste Mal das U-Boot im Wasser.
Das U-Boot?
Das U-Boot.
Wo?
Unglaublich. Im Doktorsee.
Okay. Stimmt. Weißt du, worüber...
Da fährt er echt mit seinem... Das ist doch unglaublich. Ich meine, tauchen sehe ich jetzt gerade, aber das ist ja Wahnsinn. Steigt aus seinem U-Boot aus. Ja gut, danke schön, Herr Journalist. Wahnsinn. Eine DWZ war das. Ja. Das ist ein kleiner Fernsehbeitrag. Das ist ja verrückt. Mhm.
Wir hatten ja schon mal über das Projekt U-Boot gesprochen in einer Ausgabe deutlich vor dieser. Und jetzt gibt's in der Tat ein neues U-Boot und wir verlinken mal im Beitrag die Filmchen dazu. Das muss man nämlich gesehen haben.
Das muss man gesehen das haben. Eins einfach... davon ist bittererweise auch Bild.
Ja.
Oh, vielleicht, aber Sat.1 hat auch berichtet und wie gesagt die DWZ.
Ja, und das ist nicht einfach nur ein U-Boot aus irgendwie Eierpappkartons oder sowas. Und auch nicht aus Holz, sondern es ist ein richtiges U-Boot. Also das verdient auch den Namen U-Boot an der Stelle.
In der Tat.
Das ist einfach so unglaublich, was Leute mit ihrer Freizeit anstellen können. Wahnsinn.
Also Indiana Jones war's. Ja. Also wer sozusagen unter Keschern stalken will, Indianer Jones allerdings. Und jetzt, er hat es mir auf der Nordseetaufe gesagt, G-Smarty, G-S-Marty, informiert uns regelmäßig, Nils, informiert uns regelmäßig.
Genau, zum
Stand der Dinge. Und das wiederum ist total cool.
Ja, es ist echt abgefahren. Ja, das, wenn man sich so umguckt, ne, was für Talente in den Reihen der Geocacher so vertreten sind. Alter Schwede, da hast du Leute bei, die fliegen Synchrondrachen.
Ja.
Ja, da hast du Leute bei, die spielen da die Dingsgitarre hier, der Herr Schweigert. Mhm. Ne? Da hast du Leute, die können wahnsinnig gut fotografieren. Ja, und andere bauen ein U-Boot. Also, ich meine, das ist schon abgefahren, ne?
In der Tat.
Das Interessante ist,
ich habe einen neuen Floskel, in der Tat. Ich muss ein bisschen an mir arbeiten.
Ja. Ja, bei mir ist es keine Floskel, sondern tatsächlich der Satz, oh mein Gott. Ja.
Ich habe dummerweise jetzt durch den fehlenden Zahn, habe ich glaube ich
ja, letztes Mal schon erzählt. Ne? Ich würde gerne nochmal drauf zurückkommen, ich habe mich aber nicht getraut, das Thema anzusprechen, weil ich nicht wusste, ob dir das recht ist.
Ja, da geht kein Problem, da geht, es entweicht Luft an falschen Stellen. Ja. Also es ist gerade für mich als jemand, der mit der Stimme arbeitet, mit Sprache, ist das gerade extrem scheiße. Ja. Mir ist ganz kurz nach der Tournee ein Eckzahn abgebrochen. Ich
Gott sei Dank.
Letztes Mal erzählt. mein Gott Zahnarzt sei Dank hat sich mittlerweile der Sache angenommen. Das Ganze ist aber noch lange nicht fertig und es wird noch viel Arbeit zu tun sein. Ja. Und es wird noch sehr, sehr viel Geld kosten, vor allem, ärgerlicherweise. Und im Moment ist es vor allem irritierend, weil es komplett meine Physis im Kieferbereich kaputt macht. Also inklusive seltsame Zahnschmerzen, da wo schon keine Zähne mehr sind und also wo der Zahn eben nicht mehr ist und alles ziemlich ärgerlich. Und am schlimmsten empfinde ich das, dass ich nicht mehr bei einer Sprache sicher sein kann, weil plötzlich eben gerade bei den S-Lauten das woanders rauszischt, als es eigentlich soll.
Das ging mir, also kann ich sehr gut nachempfinden, auch wenn es bei mir nicht so deutlich ist, aber durch die entnommenen Weisheitszähne, die ich übrigens noch zu Hause habe. Ich hoffe immer noch auf die Zahnfee, die da kommt. hat sich auch der Abstand zwischen den Zähnen so ein bisschen verändert. Und ich habe das Gleiche auch, dass dann plötzlich, also du merkst es dann auch, dass beim Sprechen, also gerade zu Anfang, beim Sprechen von bestimmten Buchstabenkombinationen, dann irgendwie tatsächlich der Luft durchzischt und es ist erstmal so,
ja, was muss ich tun, damit das wieder normal wird? Nee, also das Projekt Zahn wird euch noch, wenn euch das interessiert, kann ich da euch noch über Jahre wahrscheinlich von berichten. Aber wollen wir es? Also wie gesagt, mich strengt es ganz schön an, vor allem beim Sprechen ist es ziemlich unangenehm. Ja. Reden wir von was Tollerem.
Ich wollte aber noch sagen, zu den Leuten, die ich Ihnen aufgezählt habe, da kann man drüber, die hätten wir alle nicht ohne Geocaching kennengelernt. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende. Weil ich habe immer so bei anderen Hobbys finde ich den Horizont quasi immer etwas, nicht eingeschränkt, aber das ist anders einfach. Ne? Also beim Thema Volleyball hast du es viel mit Leuten zu tun, die ihre komplette Freizeit auch dann dem Sport widmen. Und die machen nichts anderes. Und ich habe beim Volleyball nie so spannende, unterschiedliche Menschen kennengelernt einfach. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also warum ist es beim Geocaching anders? Aber es ist mir halt nur aufgefallen. Oder auch bei anderen Sachen, also auch bei der Musik oder sowas bislang. Ne? Das sind halt Leute, die sind dann halt Vollblut da irgendwie drinne und da gibt's auch wenig, was so zusätzlich ist. Aber beim Geocaching so viele unterschiedliche Dinge, die da noch zusammenkommen, die es super spannend machen. Und ich meine, dieses U-Boot hat ja insofern erstmal nichts mit dem Thema Geocaching zu tun. Das baut ja nicht jemand, weil er jetzt irgendeinen bestimmten Unterwasser-Cache machen will oder sowas. Aber das sind halt Leute, die halt auch Geocaching und weißt du, das macht so spannend, finde ich immer.
Naja, es ist eben beim Geocaching-System immanent, dass man dazugekommen ist, als man schon ein Leben hatte.
Ja.
Ja, also viele andere Hobbys, Volleyball kannst du von deiner frühesten Kindheit an betreiben oder eben überhaupt Sport. Mhm. Aber das Geocaching kommt eben in dein Leben an einer Stelle, wo du schon einen Großteil oder einen Teil zumindest Leben gelebt hast. Mhm. Ja, und wenn sich dann die Dinge vereinen, dann kann es unter Umständen sehr, sehr spannend werden. Und manchmal sogar meisterlich. Manchmal sogar meisterlich. Die 11. deutsche Geocaching-Meisterschaft im kommenden Jahr wird im Landschaftspark Duisburg-Nord die Cacher zusammenführen. Und zwar am 22, also vom 22. bis zum 24.8. Das Ganze, wie gesagt, im Landschaftspark Duisburg-Nord.
Und die älteren Hörer erinnern sich, Geocaching-Meisterschaft ist das, wo niemand Erster werden will, weil man das Ganze im kommenden Jahr dann veranstalten muss, darf. Schreibt nämlich auch das Team Nachtpott.
Warum wir euch das jetzt schon erzählen? Ganz einfach, weil seit dem 1. November die Anmeldephase läuft. Bis zum 22. Dezember läuft sie noch. Wenn ihr also Lust habt, bei der Geocaching-Meisterschaft dabei zu sein, die Domain ist www.gc-meisterschaft.org. Das Team Nachtpott lädt ein. Das sind Altix, die fünf Steinweisen, Gnarfi, Köpi, London Rain.
Genau, und London Rain hat es uns natürlich auch geschickt.
Ja, und zweimal, weil wir beim ersten Mal noch nicht zack waren.
Und wenn man da einfach mal guckt in die Liste der angemeldeten Teams, es geht bei den Geocaching-Meisterschaften natürlich auch um Ruhm und Ehre. Mhm. Es geht vor allem darum, nicht Erster zu werden. Aber wie bei jedem anderen Geocaching-Event ist da eine Menge Spaß und eine Menge spannender Geschichten eigentlich vorprogrammiert, um auch mal diese Floskel zu bemühen. Und es sind, um auch wieder den Rückschluss auf den vorhergehenden Absatz zu finden, total viele nette Menschen dabei.
Im Schatten des Hochofens ist diesmal das Motto zu Gast bei Thyssens Erben.
Ja.
Also mal so eine richtige Ruhrpott-Meisterschaft.
Sehr schön.
Hast du mal geguckt, ob Mecklenburger schon sich angemeldet haben?
Das sehe ich in der Teamliste momentan nicht. Ich sehe ein deutschlandweites Team. Mhm. Ich sehe Teams natürlich aus Mainz, aus Wiesbaden, aus Osnabrück, aus Leipzig, aus Hannover, Bielefeld? Hm. Ja. Garbsen, Berlin, Freudenstadt, Saarland, Schwalm, Eder, Saarland. Ja. Also noch nichts Mecklenburg. Aber vielleicht meldet sich der ein oder andere jetzt auch noch dafür an. Es wäre schön. gc-meisterschaft.org ist die Seite. Da stehen alle Informationen, das Regelwerk und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme zur Verfügung.
Sag mal, hast du das ESA-Event noch auf dem Schirm?
War das nicht dieses Event, wo es darum ging, dass der Launch der Rakete...
Der Travelbug-Rakete, ist ja nur wegen eines Travelbugs, haben die
halt aber schon. Das Rakete, Thema ist ja nun, ne, auch irgendwie gefühlt sehr ausgiebig. Also das gibt ja viel Material für Geschichten.
Ja, ja, und da hat es aber jemand geschafft, eine ganz besondere Geschichte zu schreiben. Also viele Menschen sind ja mitten in der Nacht aufgestanden, um dem in irgendeiner Weise zu folgen. Aber wir hatten ja auch berichtet von dem Go-to-Space-Station-with-ESA-Event von Erkua Leo, tatsächlich. Und das muss grandios gewesen sein bei Darmstadt. Das muss wirklich grandios gewesen sein. Jedenfalls, wenn man sich mal kurz die Loks vor Augen führt, dann findet man wirklich begeisterte Loks und zum Teil in epischer Länge. Mhm. Also das muss wirklich richtig Spaß gemacht haben. Mhm.
Das ist schon Wahnsinn. Also ich meine, alleine die Möglichkeit zu
bei
haben.
Bei der ESA mal vorbeizuschauen.
Ja, das ist schon ein großes Kino. Mhm. Und dann noch so ein Event irgendwie, so einem Event beizuwohnen. Damit meine ich jetzt nicht das Geocaching-Event, sondern das Event quasi Rakete.
Ne? Ja. Und zwar in einem Media-Streaming-Raum. Mhm. Und dann mit Kescher-Freunden um die Zeit, also 3 ja. Uhr, ne, 4 Uhr irgendwas ging es da los.
Wahnsinn.
Ein Bilderbuchstart und ein Maskottchen, welches an der Cockpit-Kamera vorbeischaukelte. Anschließend eine kleine Führung an verschiedenen interessanten Punkten vorbei. Kontrollzentrum, Medienkontrollzentrum, Rosetta-Satellit, Radarsatellit und der Souvenirshop. Haha, den hatten die extra schon aufgemacht um die Zeit. Unglaublich. Ich habe jetzt gerade aus einem Log von Herrn Darmstädter ein bisschen zitiert. Mhm. Nee, also alle sind begeistert. Das muss wirklich eine ganz tolle Sache gewesen sein, dass die ESA sich darauf einlässt.
Finde ich großartig. Ja, finde ich großartig. Da bin ich immer so ein bisschen traurig, dass wir hier keine ESA haben.
Ja, wir haben nicht mal
oder sowas. Nee, wir haben, also, hier, wir haben hier gar nicht so viel, ne?
Wir haben bald Kaffeekapseln.
Und ihr könnt hier bei
dafür kommen wir alle in die Hölle.
Genau, und ihr könnt hier bei der Rübenernte dabei sein, falls das jemanden interessiert. Juhu. Mhm. Ja, ist halt Mecklenburg.
Wusstest du eigentlich, dass es eine Drei-Warzen-Verriegelung gibt?
Alter, Herr Schwede, ich habe das heute gelesen.
Bilder aus dem Kopf, ne? Aua, ja, aua. Ja. Schlagbolzensicherung, okay, das kann man sich noch vorstellen, dass das zu einer wie auch immer gearteten Waffe gehört. Aber Drei-Warzen-Verriegelung war mir neu. Als ich nämlich auf dieses Forum stieß von der Wild und Hund, aus dem wir vorhin zitiert haben, da sprang mir eine Werbung ins Gesicht für eine Knarre. Und die wurde eben tatsächlich beworben mit Schlagbolzensicherung und 3-Warzen-Verriegelung. Also muss man offenbar haben, wenn man so eine Knarre hat.
Ja. Wahnsinn. Und dass Facebook dir das nicht abgenommen hat, fand ich ja noch viel spannender.
Auch sehr interessant, ja. Mhm. Und da weiß ich jetzt auch gar nicht so genau, dass der Forum-Link selbst sollte ja Facebook erstmal nicht gestört haben.
Eigentlich nicht.
Ne? Jagen ist ja nun eine völlig legitime Geschichte. Das dürfen Menschen, das ist absolut erlaubt. Ja. Und dazu müssen sie ja auch eine Knarre mit sich rumführen. Aber ich habe im Text ja die Knarre auch genannt. Und vielleicht sind sie da dann irgendwie nervös geworden oder so, keine Ahnung. Aber da würde mich auch der Algorithmus interessieren, nachdem die sowas rausfiltern. Mhm. Also ich musste wirklich den Artikel da auf dem Blog veröffentlichen, weil bei Facebook kein Reinkommen war. Mhm.
Das ist schon
verrückt. Das ist
schon dolle. Ja, Facebook macht manchmal sowieso komische Sachen.
Bist du eigentlich schon als alter Androide, bist du da eigentlich schon so ein bisschen so auf Motorola jetzt? So?
Als alter Androide? Nö, überhaupt nicht. Motorola? Wieso Motorola?
Na, die bringen doch jetzt die Tage irgendwie das Google-Phone raus.
Motorola?
Naja, die gehören doch jetzt Google.
Ja, aber...
Und die bauen jetzt für 169 Euro ein vollwertiges Android-Phone. Mhm. Ist mir gerade über den Weg gelaufen.
Oh.
Habe ich gedacht, wenn jetzt jemand, ich sag mal, halbwegs günstig bei Ingress einsteigen will, aus der Beta-Phase raus, ne, wenn ich es richtig gelesen habe, dann ist das vielleicht eine Alternative.
Das, ja, das könnte gut sein. Also Motorola ist irgendwie nicht so, genießt nicht mein absolutes Vertrauen, was sowas betrifft, muss ich
auch ehrlich sagen. Auch nicht jetzt, wo Google das gekauft hat?
Ich bin eher scharf auf das neue Nexus. Das macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Und die ersten Tests aus der Community sagen, geil.
Ja, will man haben. Was benutzt du jetzt?
Momentan ein Samsung Galaxy S3.
Okay.
Das aber, glaube ich zumindest, den Fehler aufweist, den viele Samsung Galaxy S3 Geräte nach geraumer Zeit haben. Hin und wieder verweigert das Akku die vollständige Ladung.
Oh.
Das heißt, es bleibt dann irgendwie bei 66-67%. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es am Ladegerät liegt, weil unter bestimmten Umständen kann ich das dazu bringen, dass es wieder voll lädt. Aber ja, es ist ja dann auch schon etwas betagt, ne? Also bei Smartphones hast du eine Lebensdauer von so knapp einem Jahr.
Naja, außer, zwei schon.
Ja, also. Man kann natürlich auch, also das finde ich beim iPhone ja immer sehr schön, wenn man es runterfallen lässt und die Rückseite dann splittert. Beim Vierer, glaube ich, ist das.
Das kann sein, ja.
Weil die wo du Glas dieses Glasdingens dann und du dann so die kleinen Schärpchen vom Küchentisch so mit dem Finger abtupfen kannst.
Aber mein 3GS 6 Jahre.
Echt?
Ja, also ist jetzt 6 Jahre alt, ist immer noch in Betrieb und funktioniert immer noch.
Mhm.
Nee, Aldi hat gerade hier so ein Smartphone mit Android 4.1 allerdings im Angebot. 179 Euro soll das Ganze kosten. Von Medion, also natürlich nicht hergestellt, aber unter der Medion-Marke vertrieben. Wir sind aber jetzt bei Android 4.4, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe.
Mhm, ja,
KitKat wird jetzt 4.4,
genau,
ne?
Genau.
Und KitKat. Insofern es ist ja totaler Quark, sich hier für 179 Euro ein Medionphone zu kaufen, wenn Motorola, also die Google-eigene Marke, demnächst eins rausbringt für 169 mit aktuellem Betriebssystem.
Ja. Das ist immer so ein bisschen das Problem irgendwie bei, bei den Android-Geschichten, dass du häufig quasi ein vom Hersteller auch noch modifiziertes Betriebssystem hast. Also leicht modifiziert reicht manchmal schon aus, sodass du bei einigen Geräten irgendwie entweder gar kein Update kriegst oder das Update mit 3-4 Jahren Verspätung oder sowas. Und das finde ich dann nicht so lustig. Und immer routen, auch nicht so das Wahre.
Hast du eigentlich damals, als sie so ihre Hochzeit hatten, Zimmer freigeguckt?
Nee.
Also ist jetzt mittlerweile ein bisschen altbacken. So ist ja einfach auch schon, weiß ich nicht, ob die das schon 15 Jahre machen oder so, keine Ahnung. Aber ich erinnere mich so, in meiner Berliner Zeit habe ich total gerne Götz Alsmann und Christine Westermann geguckt, wie sie sich Gäste eingeladen haben und mit denen dann auch immer sehr charmante Sendungen bestritten. Also klar, es hängt natürlich vom Gast ab, ne? Ja. Also da waren auch mal ganz humorlose Tüten dabei, aber wer so ein bisschen Humor mitgebracht hat und über sich selbst lachen konnte, der war da immer gut aufgehoben bei den beiden. Und justamente jetzt war der Herr Hohecker dort zu Gast. Ich habe es auch noch gar nicht gesehen, aber sie haben es natürlich mit Geocaching angereichert. Gab eine kleine Reportage zu einem Cache und jetzt am Samstag zum Beispiel, 16.11., wird das Ganze nochmal um 2.30 Uhr beim NDR wiederholt. Aber es gibt natürlich auch beim WDR noch im Netz die Folge zu sehen. Also zimmerfrei suchen, WDR, Mediathek, Hohecker, kann man sich das Ganze nochmal angucken. Und danke für die Meinholdinis, die uns da Bescheid gesagt haben.
Der Herr Hohecker.
Ja. Der hat doch gerade irgendwas aufgelöst, ne? Der hat doch irgendwas gesucht. Geschichten?
Ehrlich gesagt habe ich es nicht verfolgt.
Ich auch nicht. Ich habe nur mitgekriegt, dass das jetzt irgendwie, dass da irgendwelche Preise gezogen wurden.
Das kann gut sein. Naja. Die 5.11. ist 11. Scheiße. Ich fange den Satz nochmal an. Ich bin gerade etwas irritiert. Die 5.11. ist unterwegs.
Jau. Und geil, zwar, ne? So schön angekündigt, habe ich heute bei Facebook gesehen, wie jemand einen Ausschnitt da aus seinem Smartphone, aus seiner Mail wahrscheinlich, zeigte. Da haben also Sepp und Bertha auch wieder wundervolle Worte gefunden.
Yep.
Die verliebte Elfe Lovely,
genau,
ist auf dem Weg zu den Abonnenten.
My lovely Mr. Singing Club.
Ja. Sehr hübsch.
Ich habe mich heute sehr gefreut, als ich glaube nur wenige Minuten vor Beginn dieser Aufzeichnung die Nachricht über den Ticker lief, dass das Court Game einen Preis gewonnen hat. Wer das so ein bisschen verfolgt hat, weiß ja, was Court ist. Ein Dienst, der auf OpenStreetMap basiert und eher spielerisch angehaucht ist. Wir haben es ja auch, die älteren Hörer erinnern sich, mal... Genau, thematisiert und das Projekt über alle Maßen natürlich gelobt, weil es wirklich ein sehr schönes Anwendungsbeispiel ist, was man mit OpenStreetMap noch machen kann und wie man Dinge auch interessant machen kann. Und da hat das Team hinter Court den Innovationspreis der ITG nämlich heute Abend gewonnen. Die haben sind nicht nur nominiert worden, was schon eine große, Auszeichnung eigentlich ist, ja, genau. Sondern die haben tatsächlich den Innovationspreis heute abgesahnt und haben dafür immerhin, wenn ich das hier richtig deute, auf der Seite von elektroswiss.ch 10.000 Schweizer Franken dafür eingesammelt.
Cool.
Mit so viel Kohle ist er nämlich dotiert. Jetzt müsste ich mal gucken, CHF 10.000 in Euro.
So. Ach so. Ja, wir sind ja auch schon so ein bisschen auf Schweiz, ne?
Ja.
Und wie viel ist es?
10.000 Franken. Hm? 10.000, was sind das hier?
Ist dein Umrechner nicht in Ordnung?
10.000 CHF, nicht chinesischer Rin, irgendwas. Ach nee, ich muss unter S wie Schweizer Franken gucken in Euro. So, umrechnen.
Und?
Sind?
Und?
8.118,29 €.
Na, sehr hübsch.
Cents.
Das gönnt man ihnen doch von Herzen.
Ja, sehr schön. Also nicht jetzt wegen des Geldes sehr schön, sondern einfach die Würdigung dieser wirklich coolen Idee. Also freut mich.
Also ich weiß nicht, ob wir es schon so erklärt haben, dass es auch Neuhörer verstehen.
Können
bei
wir
dem Spiel geht es im Prinzip darum, OpenStreetMap zu verbessern. Mappen ist ja immer eine relativ anstrengende Angelegenheit. Und wenn man so, also aber auf alle Fälle ist die Hürde sehr hoch, um erstmal loszulegen zum Mappen. Wenn man es erstmal begriffen hat, glaube ich, funktioniert es ganz einfach. Aber so die ersten Schritte zum Mappen sind in der Regel relativ kompliziert. Also zum Datenaufnehmen für OpenStreetMap. Andererseits braucht OpenStreetMap, um da konkurrenzfähig zu sein, natürlich auch sehr, sehr viele Detaildaten. Und die kann man ganz einfach mit Chord spielerisch eintragen. Ja. Man kriegt immer so kleine Aufgaben gestellt, je nachdem, wo man gerade ist. Und dann guckt man kurz raus und guckt, ob die Fahrschule, die da rechts von einem gerade zu sehen ist, tatsächlich so heißt wie die bei OpenStreetMap. Wenn nicht, kann man das auch ändern. Und für jeden Eintrag kriegt man ein paar Punkte. Und so kann man ganz spielerisch sich so die Welt erschließen und gleichzeitig was für OpenStreetMap tun.
Ja. Es gibt neben Chord auch noch andere Projekte, die auf OpenStreetMap-Basis gebaut werden. Eines hat uns jetzt der Herr Cisek geschickt, und zwar eine OSM Blitzer-Map. Link gibt es im Beitrag. Da sind dann auch wieder über User-Generated Content Blitzer, sowohl feste als auch nicht feste, also temporäre.
Ja.
Blitzer, die dort eingetragen werden können, das heißt übliche Stellen, wo die Damen und Herren von der Rennleitung stehen. Und da sind auch bei uns in Schwerin in der Tat, ich habe mal geguckt, wirklich auch die relevanten Stellen markiert, noch nicht alle. Wenn man da guckt, stellt man auch sehr fest, da sind keine Kindergärten, da sind keine Unfallschwerpunkte, ja. Aber egal, die sind da jedenfalls drauf. Ja, auch das Projekt lebt natürlich vom Mitmachen, und je mehr Leute mitmachen, umso eher erübrigen sich dann teure Apps und Zusatzdienste, die man für Navigationsgerät oder Handy kaufen muss, um genau solche Daten auf seinem Gerätchen zu haben. Also noch ein weiteres Anwendungsbeispiel.
Wo wir gerade beim Thema Open sind,
ja,
dann reden wir nicht zwingend über etwas, das still aus der Ferne uns entgegenwirrt, sondern reden auch über etwas, das, so scheint es zumindest, durchaus vitaler wird und auch profitiert von dem neuen Besucherzustrom, den das Geocaching so erfährt. Opencaching.de. Die haben jedenfalls in ihrem Teamblog opencaching.de einen sehr umfangreichen und sehr informativen Artikel darüber geschrieben, wie man an opencaching.de mitarbeiten kann. Mhm. Ne, also vom Beitritt zum Verein über Mitglied des Teams Opencaching zu werden oder eben auch in der Plattform, an der Plattform mitzuarbeiten. Das Ganze ist hier nochmal ganz genau erläutert. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat sogar Mika aus Berlin das Ganze geschrieben. Mhm. Wer sich also mit dem Gedanken trägt, Groundspeak zu verlassen aus dem einen oder anderen Grunde, oder wer frisch dabei ist und wer sagt, ach, der Open-Gedanke ist mir deutlich lieber als der, dass da jemand an meinen Daten verdient, der kann dann natürlich an Open Caching mitarbeiten, und wie er das kann, steht im Teamblog.
Oder Leute, die halt einfach beides nutzen wollen, das gibt es ja auch reichlich.
Es mag genug Leute geben, die einfach sagen, wo der Cache gelistet ist, mit der Wurst.
Genau. Ja. Yep. Hauptsache, ich habe was zu suchen.
Genau. Groundspeak indes hat einen, also das ist ein bisschen hochgestochen, gebe ich zu, aber es gibt den D2W-Test. Den,
ja.
D2W.
Ja.
Den D2W-Test.
Ja. Was verbirgt sich hinter dieser Abkürzung?
Dein Cache sollte nicht nur an einem tollen Ort sein, tatata, also alles, was sonst so ein Cache so ausmacht, sondern durable.
Ja.
Heißt das so?
Ja.
Okay, wenn man bei der Aussprache,
ja,
weiß ich nicht genau. Durable.
Ja.
Watertight.
Ja.
Well marked.
Okay.
Also D für dauerhaft,
ja,
also haltbar. Wasserdicht, watertight, ein W. Und das zweite W für well marked, also gut als solcher gekennzeichnet. Jeder Cache sollte das sein. Scheint so, als wenn Groundspeak darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es immer mal wieder zu Verwechslungen kommt. Geocaches für Bomben gehalten werden. Insofern, je besser markiert, desto besser. Keiner mag schwammige Logbücher. Das ist einfach. Insofern, wasserdicht ist relativ klar. Und wahrscheinlich haben sie auch bei der Datenauswertung festgestellt, dass viele ihrer Caches nur so Monat halten.
Okay.
Und dann wieder wechseln. Jedenfalls haben sie dann noch das Durable dazu hinzugefügt.
Cool.
Bisschen Pädagogik.
Ja. Ja, ich habe tatsächlich von Groundspeak momentan nur das Thema Travel Bug in Space wahrgenommen.
Nee, die schicken ja aber regelmäßig so ihre Sachen rum, ja, die sie dann ja auch in ihre Blogs schreiben. Mhm. Ja. Wusstest du, Big Apple sagt dir was, ne?
Ja. Big Apple, komplett auf Englisch sagt mir was, ja.
Ja. Ich habe nicht gewusst, dass es offenbar eine Verbindung gibt zu Hessen, zu Frankfurt am Main. Also auch die, vielleicht wegen des Apple Voice oder hier der Apfel, also Big Apple jedenfalls, Frankfurt am Main. Und da wird es am 21. Juni 2014 ein Mega geben. Mhm. Sehr schönen Code haben die sich gesichert, übrigens. Yeah. GC4Mega.
Oh, ja. Yeah. Nicht schlecht.
Jo. In Frankfurt für das Rhein-Main-Gebiet und alle natürlich, die kommen wollen, ein großes Mega. Mhm. Facebook natürlich GC Rhein-Main. Twitter natürlich auch GC Rhein-Main. BigApple.de natürlich mit dem AE, mit dem Umlaut, hat weitere Infos. Also wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, zum großen Mega in Frankfurt am Main am 21. Juni kommenden Jahres, findet ihr dort alle Informationen.
Ja, das wird ein turbulentes Jahr.
In der Tat. Oh, schon wieder.
Na?
In der Tat.
Also.
Ich muss was tun.
Ja. Ich habe mich mit dem Thema Schweiz jetzt erstmal so ein bisschen beschäftigt.
Oh, ja, aber in zugegeben unangenehmer Form. Also du hast nichts Unangenehmes getan, sondern das, was du getan hast, hat seltsame Sachen hervorgebracht.
Auweia, ja. Na, es geht ja darum, wir fahren ja im nächsten Jahr in die Schweiz. Also wir brechen ja auf zur großen Europa-Tournee. Ja. Mit genau genommen einem Konzert in der Schweiz. Ja, und Schweiz ist, wie man ja weiß, nicht Teil des großen Ganzen.
Europa aber denn doch nicht.
Ja, und das wiederum hat zur Folge, dass Dinge, die innerhalb Europas ganz gut funktionieren, dann plötzlich nicht mehr funktionieren. Konkret geht es darum, wir fahren ja dann mit Sack und Pack dahin. Und Sack und Pack schließt sämtliche Instrumente, die wir so besitzen, höchstwahrscheinlich mit ein. Das wiederum könnte bei der Einfuhr als auch bei der Ausfuhr aus der Schweiz missverständlich gedeutet werden, nämlich, dass wir die Geräte bei der Einfuhr in der Schweiz dann verhökern wollen oder bei der Ausfuhr in der Schweiz gekauft haben und jetzt billig nach Deutschland bringen wollen. Sprich, man würde unter diesen Umständen dazu neigen, uns mit einem Zoll zu belegen. Um das zu vermeiden, muss man etwas Bürokratie in Kauf nehmen. Und was sich hinter etwas Bürokratie verbirgt, werden wir wahrscheinlich jetzt durch die nächsten 20 Ausgaben treiben, weil wir einen Prozess angestoßen haben, der da heißt, wir versuchen mal herauszubekommen, wie es richtig funktioniert. Was müssen wir eigentlich tun? Bislang war die Rede von einer...
Sag den Namen nochmal, das klingt so absurd.
Von einer Nämlichkeitsbescheinigung. Mhm. Ja. Man muss nämlich nachweisen, dass die Geräte das Eigentum sind. Dazu kann man die Kaufbelege mitführen. Allerdings ist das nicht so ganz sicher. Diese Nämlichkeitsbescheinigung heißt einfach nur, ein Zöllner guckt sich dein Zeug an und sagt, jo, das ist alles dabei und kontrolliert auch wieder, wenn du rausfährst quasi. Bevor ich diese Information zu der Nämlichkeitsbescheinigung hatte, hatte ich schon eine Anfrage an den Zoll geschickt. Die haben nämlich auf ihrer wunderbaren Seite zoll.de die Möglichkeit eingeräumt, für Privatpersonen Sachverhalte zu klären. Und es kam auch unmittelbar eine Mail zurück, dass mein Anliegen bearbeitet wird. Und heute kam die Antwort, sehr lang. Und für die vorübergehende Ausfuhr von Waren, schreibt man mir, aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft, eine vorübergehende Verwendung bei einem Konzert in der Schweiz und die Wiedereinfuhr in das Zollgebiet der Gemeinschaft ist das Verfahren Carnet ATA zu empfehlen. Mit dem Formularheft Carnet ATA hat der Ausführer der Waren nur ein Zollverfahren, sowohl für die vorübergehende Ausfuhr der Waren in das Verwendungsland als auch für die Wiedereinfuhr der Waren in das Herkunftsland. Außerdem wird mit dem Karnet ATA der Transit durch andere Länder abgedeckt und so weiter und so fort. So, Karnet ATA kannst du bei deiner regionalen Industrie- und Handelskammer quasi beantragen. Mhm. Musst dann, kriegst dort irgendwie so ein tatsächlich Formularheft, ja, wo du deine ganzen Sachen deklarieren musst. Dann glaube ich zumindest, also das ist jetzt der Recherchestand gerade, kannst du mit diesem ganzen TÜNÜV zum Zoll deine Geräte dort einmal vielleicht sogar versiegeln lassen, keine Ahnung. Und dann kann das alles losgehen. Das Problem ist, dass wir die Geräte ja an verschiedenen Orten haben.
Ja.
Sprich, das bedarf jetzt nochmal einer intensiven Klärung. Da wir ja glücklicherweise Mitglied der IHK sind, werde ich mal die Beratungsdienste dort in Anspruch nehmen müssen und dem Ganzen mal auf den Zahn führen. Weil wir hätten natürlich ganz gerne im Vorfeld Gewissheit, nicht, dass wir dann 2 Tage zu spät ankommen, ohne Instrumente, weil man uns am Zoll so lange aufgehalten hat und uns für Schmuggler hielt. Das ist das, was wir natürlich nicht wollen. Mit anderen Worten, das ist der Cliffhanger für den mindestens nächsten, wenn nicht sogar auch übernächsten Podcast zum Thema, wie kriegen wir eigentlich unser Zeug nach Frauenfeld?
Das ist, also das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt.
Also ich habe natürlich
mal darauf achten, dass wir von einem EU-Land eingeladen werden.
Ja, ich habe noch nicht erwähnt, dass diese Verwaltungsvorgänge natürlich auch alle mit den üblichen Verwaltungsgebühren und ja, so weiter, du verstehst. Ja, also,
klar, der Zoll muss ja irgendwie Geld einnehmen. Und wenn wir schon Sachen mitbringen und wieder mit zurücknehmen, sodass wir darauf keinen Zoll zahlen, dann muss er ja wenigstens am Prozess teilhaben.
Mhm.
Oh, verrückt.
Ja. Ja, ja. So ist das.
Ich habe hier gerade so eine richtige Nerd-Frage vor mir.
Na?
Als Big Bang Theory Gucker habe ich ja so eine, wird man so sensibel mit der Zeit für gewisse Nerdfragen. Und hier ist zum Beispiel eine Geocacher gegen Zombies, wer gewinnt? Genau. Ja. Das ist so eine Frage wie Superman gegen Spider-Man, wer gewinnt?
Keine Ahnung.
Also, ja, ich weiß es auch nicht.
Ach so.
Es gibt jedenfalls, auch das entnommen dem Geocaching-Blog von Groundspeak, durchaus so ein Zombie-Event. Also das muss, wenn ich mir das Foto so angucke, war das wahrscheinlich nur halb so lustig wie das Hartwig-Live-Event, das es hier einst in Lüneburg gab. Mhm. Aber die Leute sehen ganz lustig aus.
Okay.
Amerikanische Geocacher, die als Zombies verkleidet sind. Und ganz schön böse gucken zum Teil.
Wahnsinn.
Ja, ja, an der kanadischen Grenze haben die da ja, so ein bisschen noch, was abgefeiert.
Das Hartwig-Event, das war doch echt. Also, ne?
Ich war leider nicht da.
Nee, aber die Fotos,
die wir gesehen haben. Vor allem der Teufel als Aufpasser, ne, als quasi Bodyguard.
Ja. Boah. Ja, schon großes Kino.
Ja, der Jofri hat schon, ne? Nee, also Geo Zombie Run 2013. GC497DT. The Geo Zombie Run 2013.
Zombie Run erinnert mich immer an diese App, die ich hatte zum Laufen, wo halt so tatsächlich Zombie-Geschichten irgendwie erzählt wurden, die Musik von deinem Endgerät wurde damit eingeflochten und du musstest quasi während des Laufens Aufgaben lösen. Das hatte ich mal erzählt, glaube ich. Mhm. Ne? Mhm. Das sollte ich auch mal wieder anwerfen. Das ist jetzt genau die richtige Jahreszeit dafür.
Oh ja. Oh ja, im Halbdunkel.
Ja. Naja, eigentlich im Dunkeln. Also.
Je nachdem, wann du läufst.
Mhm. Ja.
Mhm.
Meistens im Dunkeln.
Apropos im Dunkeln, es ist furchtbar dunkel draußen.
Ja, finde ich auch.
Eigentlich genau der richtige Zeitpunkt zu sagen, toll, dass ihr dabei wart. Oder sagt deine Themenliste,
nee,
dass wir noch was zu erzählen haben?
Meine Themenliste sagt, haben wir.
Haben wir.
Haben wir.
Falls ihr noch schöne Geschichten zum 9. November habt, ist zwar jetzt schon gewesen, aber da würde ich mich auch für interessieren. Also ich habe zugegeben auch Abas Geschichte eben zum allerersten Mal gehört. Also es war nicht irgendwie abgesprochen oder so, sondern das wusste ich wirklich nicht, dass dabei aber so eine etwas aufregendere Geschichte dahinter steht. Bei mir war das, wie gesagt, komplett banal. Also falls ihr auch schöne habt, immer her damit. Können wir ja auch ohne Geocaching erzählen.
Ja, und auch sonstige Themen schickt ihr wie gehabt an podcast@dosenfischer.de. Wir freuen uns über jede Mail. Und ja, wir sind, glaube ich, nächste Woche Mittwoch wieder da.
Ich denke doch, ja.
Ja, davon ist auszugehen. Und sagen wir heute einfach Tschüss.
Tschüss.